Ja, wie schon angekündigt letzten Sonntag, heute das Thema, auch mit Gott gerät man in Krisen. Manche denken ja, mit Gott kommt man nicht in Krisen. Auch mit Gott kommt man in Krisen. Das ist Zitat aus einem Lied, das werde ich nachher noch einbauen, woher das stammt, das Lied. Der dazu passende Bibeltext in Markus 4, Vers 35 bis 41, Dach der guten Nachricht. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, kommt, wir fahren zum anderen Ufer hinüber. Die Jünger verabschiedeten die Leute und stiegen ins Boot, in dem Jesus noch saß, und fuhren los. Auch andere Boote fuhren mit. Da kam ein schwerer Sturm auf, sodass die Wellen ins Boot schlugen. Das Boot füllte sich schon mit Wasser. Jesus aber lag hinten im Boot auf dem Sitzkissen und schlief. Die Jünger weckten ihn und riefen, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen? Jesus stand auf, sprach ein Machtwort zu dem Sturm und befahl dem tobenden See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es wurde ganz still. Warum habt ihr solche Angst? Fragte Jesus. Habt ihr denn immer noch kein Vertrauen? Da befiel sie große Furcht und sie fragten sich, wer ist das nur, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Ein uns vertrauter Text. Ich möchte 5 Spuren legen, 5 Gedanken dazu äußern. Die erste Spur ist, Jesus ist ganz Mensch. Das wird in diesem Text deutlich. Wir kennen Jesus als Lehrer, so wird er auch von seinen Jüngern hier angeredet. Wir kennen ihn als großen Beter mit einem offensichtlich heißen Draht zu Gott, seinem Vater. Und wir kennen ihn auch als mitreißenden Prediger, der die Menschen ansprach. Aber Jesus ist auch Mensch. Und so ist es nur allzu verständlich, dass er am Abend das Bedürfnis hat, Abstand zu bekommen zu den vielen Leuten. Wenn man den ganzen Tag mit vielen Menschen zusammen ist, dann genießt man das, wenn man auch mal alleine sein kann. Auch Jesus braucht Ruhe und Erholung, obwohl er Gottes Sohn ist. Er ist ganz Mensch. Und offenbar haben die Jünger ihm seine Erschöpfung angesehen und ergreifen die Initiative, schicken die Leute weg. Sie lassen Jesus im Boot, in dem er bereits war, von wo aus er vorher ja auch gepredigt hatte. Und kaum schaukelt das Boot in Richtung anderes Ufer, schläft Jesus schon ein. Auch darin ist er ganz Mensch, wie du und ich. Warum ist das so wichtig, dass wir das betonen? Ich denke, weil es entscheidend unser Verhältnis zu Jesus beeinflusst. Solange ich davon ausgehen muss, dass Gott irgendwo über dem Sternenzelt wohnt, solange kann ich ihn wohl verehren. Aber letztendlich bleibt er mir fern und fremd, unnahbar. Und darum hält Markus fest, dieser Jesus, der Gott in Person ist, ist zugleich ganz und gar Mensch. Jesus hat sein Gottsein aufgegeben und sich in dieses Menschenleben hineinbegeben mit all seinen Höhen und Tiefen. Er kannte all das und hat es selbst durchlebt, was wir als Menschen auch durchleben. Vielleicht hat er sogar noch mehr durchleben müssen. Schon als Kind musste er auf die Flucht gehen, wie wir es zeitweise ja auch erleben in unserer Welt. Vielleicht wir als jüngere Generation, sage ich mal, die nach dem Krieg geboren ist, ja nicht. Flucht war ihm nicht fremd, Obdachlosigkeit auch nicht. Er wusste manchmal gar nicht, wo kann ich heute Abend schlafen. Ich denke, dass Jesus den Menschen so nahe kam, damit sie Vertrauen fassen. Dieser Jesus versteht mich, weil er auch ganz und gar Mensch ist. Und wenn wir zu ihm reden und wir dürfen mit ihm alles bereden, dann können wir unser Glück beschreiben, das, was wir Gutes erlebt haben, aber auch das, was zu unserem kräftezehrenden Alltag gehört. Er weiß, wovon wir sprechen. Und wenn es uns genauso geht und wir ihm das sagen, Herr, es reicht mal wieder, ich möchte jetzt niemanden sehen und niemanden hören, dann weiß er, wie sich das anfühlt. Und wenn wir vom Schlaf übermannt werden wie er hier, dann weiß er, was das mit einem macht. Und wenn man nicht vom Schlaf übermannt wird, sondern schlaflos manche Nacht verbringt oder manche Stunden wach liegt, dann weiß er, was das bedeutet. Und wenn wir von unserer Einsamkeit erzählen, die manche packt, dann versteht er uns. Mir ist das sehr wichtig, das zu betonen, Jesus ist ganz Mensch. Ich würde es auf diesen Satz bringen, als Mensch versteht er uns, als Gott hilft er uns. Zweite Spur. Jesus lässt Krisen in unserem Leben zu. Obwohl wir alle wissen, wie die Geschichte endet und dass sie ein Happy End hat, ist Markus dennoch wichtig, von diesem großen Sturm und der Verzweiflung der Freunde Jesu zu berichten. Mit Jesus unterwegs zu sein, so Markus, bewahrt uns nicht vor den Stürmen des Lebens. Diese Geschichte, die wir als Bericht von der Sturmstillung kennen, ist über lange Zeit eine Erzählung von durchnässten und verzweifelten Männern, die sich im Kampf gegen die Naturgewalten zur Wehr setzen. Und nicht zuletzt darum ist es auch die Geschichte eines Sturms, der nicht nur um sie herum tobt, sondern der auch in ihnen tobt, in ihren Herzen, in ihrer Seele, in ihren Gefühlen, weil sie den Eindruck haben, Jesus lässt uns völlig hängen. Schließlich sind sie doch auf seinen Auftrag hin losgefahren und jetzt demonstriert er völlige Gleichgültigkeit. Jetzt, wo sie ihn dringend bräuchten, ist er für sie scheinbar nicht da. Und deshalb kommt es zu dieser rhetorischen Frage, Jesus, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen? Darin steckt meines Erachtens nicht nur Verzweiflung, sondern auch Wut. Es ist wohl nur schwer abzuwägen, welcher Sturm schlimmer ist, der um sie herum oder der in ihnen tobt. Jesus hat sie vor diesem Sturm nicht bewahrt. Wer das glaubt, dass Jesus uns vor allem bewahrt, der glaubt zu viel. Jesus lässt das zu. Und deshalb diese Überschrift, auch mit Gott gerät man in Krisen. Nicht auch ohne Gott, das auch. Aber auch mit Gott gerät man in Krisen, Probleme, die unfassbar sind. Dieses Lied haben 1986 der Jugendpfarrer Theo Lehmann in der DDR, in Chemnitz, hat er einmal im Monat vor 1500 jungen Leuten gepredigt, geschrieben und zusammen mit seinem Kollegen und auch meinem Kollegen Jörg Swoboda, Pastor in der DDR, Seminardirektor in Bukow, die haben dieses Lied 1986 geschrieben. Und sie hatten Probleme, auch in der DDR. Wer einmal die Biografie von Theo Lehmann liest, wird das nachempfinden, wie die Stasi immer auf den Hacken war. Auch mit Gott gerät man in Krisen, Probleme, die unfassbar sind. Und ich will es noch erweitern und sagen, manche Probleme haben wir auch wegen Gott. Das hört sich vielleicht fremd an, aber es ist so. Auch wegen Gott, wegen des Glaubens. Christen in vielen Ländern, an der Spitze Nordkorea, werden verfolgt wegen Gott, wegen ihres Glaubens an Gott und an Jesus. Und hätten die Jünger sich damals nicht auf Jesus eingelassen, wären sie ihm nicht nachgefolgt, wären sie nicht in diesen Sturm geraten. Versteht ihr, es ist zu einfach zu sagen, mit Gott gibt es keine Krisen. Auch mit Gott gerät man in Krisen und manche Menschen wegen Gott. Besonders werbewirksam ist das ja nun gerade nicht für Jesus hier. Und wir erhoffen uns doch auch von einem Leben mit Gott ganz was anderes als das, was die Jünger hier erleben müssen. Trost und Hilfe, Schutz für unsere Kinder, Gesundheit und, und. Und dann denken wir doch, mit Jesus im Boot kann doch eigentlich nicht schiefgehen. Und das führt mich zum dritten Gedanken, nämlich zu der Frage, schläft Gott? Hier beginnt ein ganz normales Leben, eine Fahrt. Und anfangs ging auch alles gut. Und dann gerät es in den Sturm. Und die Jünger und einige von ihnen ganz besonders kennen ja den See Genezareth. Und sie sind zigmal da durchgefahren, haben ihren Beruf dort auch ausgeübt als Fischer. Zigmal über den See gefahren und nichts ist passiert. Kennst du das auch, dass alles normal läuft und dann passiert etwas, was völlig überraschend ins Leben kommt, was dich aus der Bahn zu werfen droht? Und wir wissen oft auch nicht, wie es dann weitergehen soll mit unserem Leben. Wir finden keinen Ausweg. Und oft erleben wir das im persönlichen Bereich, wenn eine Situation völlig aus den Fugen und aus der Kontrolle gerät. Markus zum Beispiel, der ja das aufgeschrieben hat, nicht unmittelbar danach, schon gar nicht auf dem Boot, sondern viel später, aber er hat es zu einer Zeit aufgeschrieben, als an dieser Stelle am See Genezareth etwas Schreckliches passiert ist. Dort gab es einen Aufstand gegen die römische Besatzungsmacht. Und das römische Militär hat sich grausam gerecht. Und hat an einem einzigen Tag Tausende von Menschen abgeschlachtet. Ein Massaker. Und wenn wir unsere Weltlage vor Augen haben, Belarus und andere Länder, wo Menschen aufstehen und ihrer Meinung Raum verschaffen, ihre Überzeugung, und dann in die Gefängnisse abtransportiert werden, gefoltert werden, dann ahnen wir etwas von einer solchen Situation, wie sie hier am See Genezareth, kurz bevor Markus das aufschreibt, passiert ist. Und in solchen Situationen stellt sich immer wieder die Frage, wo ist Gott? Ja, wir bekennen das und auch im Psalm 146, den du gelesen hast, ein wunderbarer Psalm, vor allem nach Spangenberg. Gratuliere dir, dass du diese Psalmen hast, ich habe sie auch. Wunderbare Übersetzung. Dass die Mächtigen vom Thron gestürzt werden, auch das kommt in dem Lied von Svoboda und Theo Lehmann vor. Aber wir würden es gerne mal sehen und erleben, wie Gott im Regimente sitzt. Nun, eine mögliche Antwort, die Menschen geben und die sich vor diesem Text hier fast anbietet: Schläft Gott, so wie Jesus in der Geschichte? Er schläft ja wirklich. Der Sturm tobt, die Krise ist da. Die Männer sind verzweifelt und auch ein Stückchen ärgerlich, wütend. Kriegt Gott nichts mit? Kennst du solche Gedanken? Ich las von einer Frau, die an Krebs starb. Ihre Kinder setzten auf die Traueranzeige ein Bild. Es heißt der schlafende Engel. Sie wollten damit ausdrücken, Mamas Engel hat wohl geschlafen und nicht auf sie aufgepasst. Schläft also Gott, so wie Jesus in der Geschichte? Es mag uns manchmal so vorkommen. Aber wenn wir genauer hingucken und den Text, den wir alle kennen, vielleicht zum achten Mal lesen, fällt uns vielleicht auch auf, dass dieser Jesus sich wecken lässt. Das ist noch viel wichtiger, als dass er schläft. Er lässt sich wecken. Da, als er gerufen wird und die Not seiner Leute ihn erreicht. Jesus lässt sich wecken. Halte das fest, auch wenn du manchmal den Eindruck hast, er schläft. Er kriegt nichts mit von deiner Lebenssituation, die manchmal ganz schwierig sein kann. Und manchmal legt sich nicht der Sturm um uns herum, aber in uns. Die Unruhe weicht der Stille, weicht der Hoffnung und der Zuversicht. Vierter Gedanke, vierte Spur. Alles eine Frage des Vertrauens. Jesus fragt, habt ihr denn noch immer kein Vertrauen? Er sagt nicht, habt ihr kein Vertrauen. Er sagt, habt ihr noch immer kein Vertrauen? Nein, Jesus, wir haben nicht immer Vertrauen. Vertrauen muss wachsen. Vertrauen kann man nicht anordnen. Du musst vertrauen. Du musst Gott einfach vertrauen. So einfach ist das nicht. Vertrauen muss wachsen, denn es ist schwer zu vertrauen, wenn schreckliche Dinge passieren. Wenn alles aus dem Ruder läuft, es ist schwer zu vertrauen. Und wann immer im Leben wir Hilfe erfahren, wann immer eine schwere Situation sich auflöst, wann immer das geschieht, dann wächst unser Vertrauen. Und wachsen ist ein Prozess, der immer weitergeht. Aber manchmal dauert das lange, bis wir wirklich vertrauen können. Womit hängt das zusammen? Das hängt damit zusammen, dass wir als Menschen sehr unterschiedlich mit schweren Dingen umgehen. Die einen können damit leichter umgehen, von ihrem Typ her, von ihrem Naturell her. Und andere tun sich schwerer. Und manche brauchen sehr viele gute Erfahrungen. In deren Tagebuch müssen sehr viele gute Erfahrungen stehen, damit sie die anderen schweren Dinge des Lebens besser überwinden können und Vertrauen lernen können. Denn manche sind darauf fixiert, dass es nicht immer gut ausgeht und manchmal geht es auch schief im Leben. In der Geschichte, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, mir ist das relativ spät aufgefallen, obwohl ich diesen Text ja nun kenne. In dieser Geschichte beispielsweise erfahren wir nichts darüber, was mit den anderen Booten geschehen ist. Es wird ja gleich am Anfang erwähnt, als die losfahren mit ihrem Boot, heißt es, und auch andere Boote fuhren mit. Das war nicht das einzige Boot. Wir konzentrieren uns ja immer auf dieses eine Boot. Was ist mit den anderen Booten denn passiert? Sind die durchgekommen oder auch in den Sturm geraten? Sind die vielleicht sogar untergegangen? Oder haben sie es geschafft? Wir wissen es nicht. Treibt euch das manchmal auch um? Mich treibt das um, wenn im Mittelmeer Menschen ertrinken, die auf der Flucht sind. Mich treibt das um. Und vor allen Dingen auch die Frage, andere werden gerettet, aber nicht alle. Oder wenn Menschen bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommen und andere überleben, die im gleichen Auto sitzen, mich treibt das um. Und wenn dann noch derjenige überlebt, der einen Unfall verursacht hat, treibt mich das noch mehr um. Oder wenn Kinder vor Missbrauch geschützt werden, aber andere nicht, dann treibt mich das um. Was ist mit den anderen Booten? Was ist mit jenen Menschen, die nicht in diesem Boot saßen, in dem Jesus saß und gehandelt hat? Und weil wir das eben alles nicht so genau wissen, brauchen wir viele gute Erfahrungen, um schlechte zu überwinden. Vertrauen wächst da, wo wir Gutes erfahren. Und etwas anderes kommt noch hinzu. Wenn wir älter werden, und das werden wir ja von Geburt an, erleben wir immer neue Herausforderungen. Und wir können nie sagen, ja doch, manchmal schon, das haben wir schon mal erlebt, klar. Und dann wächst ja auch Vertrauen, wenn man einmal oder zweimal erlebt hat, das ist gut gegangen, da habe ich Hilfe erfahren. Dann wächst Vertrauen, dann bauen wir darauf auf und sagen, ja, habe ich doch schon mal erlebt, es geht. Aber was ist, wenn neue Herausforderungen kommen? Wenn du jahrzehntelang Arbeit hast, hattest, und jetzt in der Corona-Krise mit einem Mal die Firma Insolvenz anmeldet, was ist dann? Das hast du noch nicht erlebt. Und weil das eine neue Herausforderung ist, müssen wir neu auch vertrauen lernen, dass Gott es gut meint mit mir. Und wenn du jahrelang oder jahrzehntelang gesund gewesen bist, nie im Krankenhaus warst, nie eine OP hattest und mit einem Mal kommt was hinein in dein Leben, dann kannst du nicht auf Erfahrungen zurückgreifen, die du gemacht hast. Das ist eine neue Herausforderung und du musst neu Vertrauen lernen. Liebe Schwestern und Brüder, Vertrauen ist ein Prozess. Vertrauen ist ein Prozess, der immer neu eingeübt werden will. Die Jünger hier auch, habt ihr noch immer kein Vertrauen? Nee, Herr, sowas haben wir noch nicht erlebt. Und wenn wir das noch nicht erlebt haben, dann bedarf es eines guten Prozesses, dass wir wieder Vertrauensschritte gehen können. Überfordert keinen anderen, du musst Vertrauen haben. Du musst gar nichts. Du darfst es lernen, du darfst es erleben, aber nicht auf Knopfdruck. Und das Fünfte, die fünfte Spur, wie unterschiedlich wir Hilfe deuten. Nachdem sich nun der Sturm gelegt hat, fragen sich die Freunde Jesu, wer ist das nur, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Wer ist das nur? Die Frage bleibt offen, sie wird nicht beantwortet hier. Wer ist das nur? Das zeigt ja auch, dass wir Jesus nie richtig und ganz kennen. Oder weißt du alles? Die wussten es nicht. Wer ist das nur? Lasst uns neugierig bleiben. Wir entdecken, ist meine Erfahrung jedenfalls, immer neue Facetten bei Jesus auch. Und wenn wir meinen, wir kennten die ganze Bibel und so, ich weiß es nicht. Das ist auch ein Prozess, Jesus wie bei Menschen auch. So habe ich dich noch nie gekannt. So habe ich dich noch nie erlebt. Wir lernen immer Neues kennen in der Regel. Wer ist das nur? Warum bleibt diese Frage hier offen? Jesus geht darauf nicht ein, die Jünger sagen es auch nicht. Ich glaube, die Frage bleibt offen, damit sie an uns weitergereicht werden kann. Die Frage geht an uns, an dich und mich heute und morgen. Manchmal geschehen ja Wunder und wir merken es gar nicht. Und dass uns etwas geschenkt wurde, etwas gelungen ist, eine Last genommen wurde, betrachten wir manchmal als selbstverständlich oder als Ergebnis unseres persönlichen Einsatzes. Wir können ja vieles selbst managen. Und deshalb ist das mit den Wundern so eine Sache. Es geht ja auch ohne Wunder vieles, nicht? Und deshalb meinen manche, ein Wunder ist nur da, wo die Naturkräfte außer Kraft gesetzt werden. Das ist aber eine ganz seltene Ausnahme. Gott, der die Natur geschaffen hat, der wird sie nicht laufend außer Kraft setzen wollen. Unser Einsatz ist wichtig, keine Frage. Es gibt ja auch Christen, die sagen, ich lege die Hände in den Schoß und der Herr macht das schon. Glaub nicht, dass Gott ein Gott der Bequemlichkeit ist, im Sinne, dass wir die Hände in den Schoß legen. Wir dürfen anpacken. Und auch zu einem Wunder können wir unseren Teil beitragen, aber eben nur unseren Teil. Das andere ist und bleibt ein Geschenk Gottes. Einsatz und Mühe, so wichtig sie sind, sind immer nur Teil des Ganzen. Das ist eine Art Kooperation. Was wir tun können, sollen wir tun. Das nimmt Gott uns nicht ab. Aber was wir nicht tun können und was nur Gott tun kann, das tut er. Damit müssen wir uns nicht rumquälen. Kooperation, Gott und Mensch. will zwei Beispiele nennen, worin die Wunder in unserem Leben bestehen. Also nicht in erster Linie, dass wir die Naturgesetze außer Kraft setzen und meinen, jetzt müsste Gott, boah, wer weiß was, machen. Worin bestehen die Wunder in unserem Leben? Wenn wir krank sind, gehen wir zum Arzt. Also wir unternehmen etwas. Wir warten nicht ab. Und dann unternimmt der Arzt etwas. Worin besteht das Wunder? Das Wunder besteht darin, dass wir zur rechten Zeit an den richtigen Arzt geraten, dass etwas zusammengeführt wird, was passt, was hilft. Der Arzt, der die richtige Diagnose stellt und die richtige Therapie einleitet. Das ist das Wunder, dass wir etwas unternehmen und dass der andere kompetent ist, das Richtige zu erkennen und das Richtige zu machen. Und dass wir zur richtigen Zeit an den richtigen Menschen geraten. Zweites Beispiel. Als ich im Seniorenzentrum war in Wülfringhausen, hatte ich ja auch viel mit Mitarbeitern zu tun und mit Einstellungen, Bewerbungsgesprächen und sowas alles. Wir suchten eine halbe Stelle für einen ganz bestimmten Bereich und jemand meldete sich, ohne zu wissen, dass wir eine solche halbe Stelle schaffen wollten. Derjenige suchte auch eine halbe Stelle. Das wussten wir auch vorher nicht. Das hat sich in dem Gespräch dann gezeigt, im Bewerbungsgespräch. Nun haben wir nicht gesagt, weil der eine halbe Stelle sucht und wir eine halbe Stelle wollen, dann ist das also alles gut. Nein, da muss trotzdem Bewerbungsgespräch her und da müssen die Dinge genau betrachtet werden. Passt derjenige dahin und wie auch immer und entspricht das seinen Vorstellungen? Jedenfalls, es klappte, es passte zusammen. Das ist das Wunder, dass zur richtigen Zeit die richtigen Menschen zusammenkommen und daraus etwas wird. Und derjenige hat hinterher gesagt, da muss Gott seine Hand im Spiel gehabt haben, dass das alles so zeitgleich passiert ist und zum Erfolg geführt hat. Aber derjenige hat was unternommen, der ist gekommen und hat sich beworben und nicht gewartet, irgendwo kommt ein Wunder und dann habe ich eine Stelle da irgendwie. Ein wunderbares Zusammenspiel verschiedener Vorgänge. Und wie wir das immer deuten in unserem Leben, das hängt immer von unserer Einstellung ab. Dieser hat gesagt, da muss Gott seine Hand im Spiel gehabt haben. Warum hat er das gesagt? Weil er Christ war. Der deutet das dann so. Das ist ja unser Vorteil, unsere Chance auch, sowas so zu deuten und zu sagen, da hat Gott was zusammengeführt. Andere, die mit Gott nichts am Hut haben, die würden das anders formulieren. Die würden sagen, naja, das war Zufall. Oder ich habe Glück gehabt. Ich habe Schwein gehabt. Ist nochmal gut gegangen. Wie wir es deuten, hängt immer von unserer Einstellung ab. Wie nennst du deine Hilfe, wenn dir etwas widerfährt? Das hat Gott gemacht. Wer ist das nur? Ja, und diese Frage, die da offen bleibt, die kannst du beantworten. Kein anderer für dich, nur du. Wer ist das nur? Wer ist Jesus für dich? Wie sieht die Hilfe aus, die er dir angedeihen lässt? Wir können unsere Lebenssituationen mit Jesus verknüpfen. Und das ist etwas, im wahrsten Sinne des Wortes, Wunderbares. Amen.